Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Großunternehmen der sogenannten Realwirtschaft wie ABB und Nestle präsentieren gute Quartalszahlen. Die Credit Suisse den erwarteten Verlust. Die Börse honoriert es uneinheitlich. Ungleichgewichte im Welthandel sind Gift in der Finanzkrise, sagt EU-Kommissionspräsident Barroso vor dem großen Asien-Europa-Gipfel. Die Bauzonen in der Schweiz sind viel zu groß und oft am falschen Ort, sagt das Bundesamt für Raumentwicklung. Und im Tagesgespräch Elmar Ledergerber, Zürichs begeisterungsfähiger noch Stadtpräsident, über sich und seine Stadt, ihre internationale Attraktivität und ihre polarisierende Rolle in der Schweiz. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Ursula Furgler.
Die Schweizer Börse ist heute Morgen den schlechten Vorgaben aus den USA und Asien nicht gefolgt. Zurzeit steht der SMI bei 5.904, das ist Minus von 0,4%. Eine Reihe großer Schweizer Unternehmen veröffentlichte die Quartalszahlen. Nestle, Syngenta und Synthes wurden dafür an der Aktienbörse mit Kursgewinnen belohnt. ABB und CS hingegen notieren im Minus. Barbara Wittmer.
Nestle erzielte in den ersten 9 Monaten einen Rekordumsatz von über 81 Milliarden Franken. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern überraschte mit diesem Ergebnis positiv. Zugleich erhöhte Nestle seine Umsatzprognose und zeigt sich konjunkturresistent. Die erwartete Abkühlung der Weltwirtschaft vermag den Westschweizer Weltkonzern vorläufig nicht zu bremsen. Gut unterwegs sind auch der Agrochemiekonzern Syngenta und das Medizinaltechnikunternehmen Synthes. Beide Firmen konnten ihre Verkäufe massiv steigern. ABB und CS stehen heute Morgen hingegen auf der Verliererseite. Der Elektrotechnikkonzern vermeldet zwar für die ersten 9 Monate gute Umsatzzahlen. Der Gewinn im 3. Quartal stieg sogar um 1/4 auf fast 1 Milliarde. Aber weil ABB beim Bestellungseingang enttäuschte, tauchte der Aktienkurs. Die Grossbank Credit Suisse hat die definitiven Zahlen für das 3. Quartal vorgelegt und ihren bereits angekündigten Verlust von 1,3 Milliarden Franken bestätigt. Die CS rechnet weiterhin mit schwierigen Zeiten.
Und hier die Devisenkurse von Thomson Reuters. Der Euro wird zu einem Franken 49,68 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,64. Zur Bewältigung der weltweiten Finanzkrise müssen nach Ansicht der Europäischen Union auch Ungleichgewichte im Welthandel beseitigt werden. Die asiatischen Staaten und vor allem China müssten sich einem gemeinsamen Vorgehen anschließen, sagte EU-Kommissionspräsident Barroso. Es sei ganz einfach. Die Staaten würden gemeinsam schwimmen oder gingen zusammen unter. Morgen beginnt in Peking ein großer Asien-Europa-Gipfel. Daran nehmen fast 40 Staats- und Regierungschefs teil. Im Handel mit Asien hatte die EU letztes Jahr ein Defizit von 230 Milliarden Euro. An der Wiener Börse ist der Handel mit der Aktie der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines am Morgen ausgesetzt worden. Angesichts der Turbulenzen um die Privatisierung des Unternehmens hatte die Aktie gestern zeitweise fast 40% an Wert verloren. Im Steuerstreit mit Deutschland erhält die Schweiz Unterstützung. Die österreichische Außenministerin Ursula Plasnik sagte, der Angriff Steinbrücks auf die Schweiz sei nicht berechtigt. Das gelte auch für die Vorwürfe Deutschlands gegenüber den österreichischen Bankgesetzen. Zuvor hatten sich die finanzpolitischen Sprecher der deutschen CDU/CSU und der FDP von SPD-Finanzminister Steinbrück distanziert. Steinbrück solle sich endlich mit den Ursachen der Kapital- und Steuerflucht aus Deutschland befassen, statt dauernd die Schweiz zu beschimpfen. In der Schweiz sind die Bauzonen viel zu groß. Die Landreserven für Wohnungen liegen zudem oft am falschen Ort, meist in ländlichen Regionen. Und sie sind durch den öffentlichen Verkehr ungenügend erschlossen. Dies zeigt die erste Statistik des Bundesamtes für Raumentwicklung über die Bauzonen. Die heutigen Landreserven böten Platz für rund 1,5 bis 2 Millionen weitere Einwohner. Es liege an der Raumplanung, griffige Maßnahmen zu ergreifen, um die Zersiedelung der Schweiz zu begrenzen, hält das Bundesamt für Raumentwicklung fest. Für die Berufsverbände der Pflegenden in den Kantonen Bern, Aargau, Solothurn, Zürich, Glarus und Schaffhausen gibt es in der Schweiz eindeutig zu wenig Pflegepersonal. Vor allem in der Langzeitpflege sei der Personalmangel groß. Die Verbände fordern bessere Arbeitsbedingungen, denn bis zu 20% des Pflegepersonals kündige pro Jahr. Das Europaparlament zeichnet den chinesischen Dissidenten Hu Jia mit dem diesjährigen Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit aus. China hatte die Europäische Union davor gewarnt, den Preis dem chinesischen Menschenrechtsaktivisten zu verleihen. Dies würde den Beziehungen ernsthaft schaden. Hu Jia sitzt in China eine 3,5-jährige Gefängnisstrafe ab. Er kämpfte für Umweltschutz und gegen die Diskriminierung von AIDS-Kranken in China und machte auch publik, wie andere chinesische Regimekritiker verfolgt werden. Die Bekämpfung der illegalen Einwanderung und Kriminalität in Italien zeigt laut Innenminister Maroni Wirkung. 12.000 Roma hätten Italien verlassen und seien nach Spanien, Frankreich und in die Schweiz weitergezogen. In 160 Behelfssiedlungen in Italien lebten noch 12.000 Roma. In Saint-Étienne bei Paris sind im Zusammenhang mit den Vorstadtunruhen vor 3 Jahren 3 Jugendliche zu Gefängnisstrafen bis zu 7 Jahren verurteilt worden. Die 3 hatten einen vollbesetzten Bus in Brand gesteckt, wobei 2 Personen verletzt wurden. An der afrikanischen Elfenbeinküste hat ein Gericht den Chef jenes einheimischen Entsorgungsunternehmens verurteilt, das für den tödlichen Giftabfallskandal vor 2 Jahren verantwortlich ist. Der Mann erhielt eine 20-jährige Haftstrafe, ein weiterer Angeklagter wurde mit 5 Jahren bestraft. Das Unternehmen hatte in der Millionenstadt Abidjan über 500 Tonnen giftige Abfälle abgelagert, die von einer niederländisch-schweizerischen Firma an die Elfenbeinküste gebracht worden waren. Dieses Unternehmen einigte sich im Februar mit der Regierung der Elfenbeinküste außergerichtlich auf die Zahlung von rund 230 Millionen Franken. An der Umweltvergiftung an der Elfenbeinküste starben 17 Menschen, mehr als 100.000 mussten ärztlich behandelt werden. In Winterthur ist am frühen Morgen ein Brandanschlag auf ein türkisches Reisebüro verübt worden. Nach Angaben der Zürcher Kantonspolizei warfen Unbekannte Brandsätze ins Innere, die aber kein richtiges Feuer entfachten. In der Nacht auf gestern war bereits auf ein türkisches Lokal in Regensdorf ein Brandanschlag verübt worden. Am letzten Wochenende hatten Unbekannte Brandsätze in ein türkisches Café in Basel und gegen ein türkisches Reisebüro in Bern geworfen. Und letzte Nacht gab es auch einen Brandanschlag gegen ein türkisches Lokal in Rankweil, nahe der Schweizer Grenze im österreichischen Vorarlberg.
In der Realwirtschaft ist die Gegenwart in Zahlen noch gut, aber Anleger sehen schlechte Zeiten kommen. Aktuelles Beispiel mit 3 Buchstaben, ABB. New York und London sind Brennpunkte der Finanzkrise. Unsere Leute vor Ort berichten, wie die Krise zu beobachten, zu erleben ist. Und weiter, Streiks und Protest an Schulen und Universitäten, was Italiens Schüler und Lehrer ärgert. Erst der bernische Kantonalversammlung der BDP, wie es um den Aufbau der neuen Partei steht. Schneekonserven von gestern, wie teurer Kunstschnee über den Sommer zu retten ist. Und er sei auf dem Weg vom Stappi zum Pappi, kommentierte Elmar Ledergerber seinen vorzeitigen Rücktritt vom Amt im kommenden Frühling. Emil Lehmann empfängt den noch Stadtpräsidenten zum Tagesgespräch über Zürich als solches, jetzt Wetter und Verkehr.
Die Prognosen bis heute Donnerstagabend. Über dem Mittelland liegt hochnebelartige Bewölkung, sonst ist es ziemlich sonnig. Mit Bise bleibt es kühle 10 Grad. Im Süden nimmt die Bewölkung gegen Abend wieder zu, die Temperatur liegt bei 17 Grad. Am Freitag ist es teilweise sonnig, am Abend kann es in den Bergen regnen. Am Wochenende liegen über dem Flachland Nebel und Hochnebelfelder, sonst ist es oft sonnig. Im Norden wird es 15, im Süden bis 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.40 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Der Elektrotechnikkonzern ABB gilt als Vorzeigeunternehmen der Schweizer Industrie und als sicherer Wert. Doch jetzt ist der Aktienwert des Unternehmens innerhalb von 2 Tagen um 1/5 eingebrochen. Dies, obwohl die ABB heute einmal mehr einen deutlichen Gewinn präsentierte. Über die Gründe Manuel Rentsch.
Der Chef von ABB, Joe Hogan, spricht an einer Telefonkonferenz von einer Welt, die sich in den vergangenen 30 bis 40 Tagen dramatisch verändert habe. Das Umfeld habe sich verschlechtert.
I think we all know the world's changed in a dramatic sense in the last 30 days and last 40 days. And so the world's new in that sense.
ABB widerspiegelt deutlich die Abschwächung, die sich in der Industrie derzeit abzeichnet. Die Zahlen für das dritte Quartal sehen zwar blendend aus, der Konzern kann einen Gewinn von mehr als 900 Millionen Dollar ausweisen. Trotz des guten Resultates im dritten Quartal sind die Analysten enttäuscht. Sie haben einen höheren Gewinn erwartet und sie weisen darauf hin, dass ABB deutlich weniger Bestellungen erhalten hat. Die Aufträge wuchsen in den vergangenen Jahren um jeweils 30%. Jetzt gibt es eine Stagnation. Wenn die Aufträge ausbleiben, dann gibt es künftig auch weniger Arbeit. Die Bestellungen sind sozusagen das Brot für die Zukunft. ABB-Konzernchef Joe Hogan versucht zu relativieren.
We look at this thing not in a frightening sense, but we're like, we'll face whatever it is and we're confident we'll be successful in the future.
Wir sind nicht verängstigt, wir sind zuversichtlich für die Zukunft, sagt der Chef. Die Marktbeobachter sind pessimistischer, wie sich anhand des Aktienkurses zeigt. Claude Zender, Analyst bei der ZKB.
Im Moment läuft die Welt auf eine Rezession zu und es ist natürlich in solchen Zeiten noch viel wichtiger, eben auf die Zukunft, auf die Auftragseingänge zu schauen, als in normalen Zeiten, wo man sagen kann, der Umsatz und die Aufträge, die entwickeln sich irgendwo parallel.
ABB hofft nun, dass sich die Konjunktur möglichst rasch wieder erholt. Ein Ankurbelungsprogramm in den USA würde helfen, sagt Joe Hogan. Das Problem der jetzigen Krise ist vor allem die Verunsicherung. Die Banken geben weniger Kredite. Das bedeutet, dass die Industrie, die Kunden von ABB, weniger Geld bekommen, um große Projekte zu finanzieren. Die Finanzkrise hat zudem dazu geführt, dass die Konsumenten weniger ausgeben. Dies spürt vor allem die Automobilindustrie. Und diese ist ebenfalls ein wichtiger Kunde von ABB. Weniger Aufträge gibt es zudem von der Öl-, Gas- und Metallindustrie. In der Vergangenheit profitierte ABB überdurchschnittlich von grossen Aufträgen. Der Konzern hat zum Beispiel in China die längste Stromleitung der Welt gebaut und in Deutschland konnte ABB im vergangenen Jahr eine Windkraftanlage bauen im Wert von 400 Millionen Dollar. Solche Grossaufträge werden nun ebenfalls seltener realisiert.
Die Kurse an den europäischen Börsen sind heute weiter gefallen. Weitere Banken mussten um Staatshilfe nachsuchen und die Angst vor einer Rezession nimmt zu. Und in den Finanzmetropolen London und New York erfahren die Menschen immer konkreter, dass sich die Krise auch auf ihr tägliches Leben auswirkt. Wir haben unsere Sonderkorrespondenten gebeten, uns zu schildern, wie sie dies wahrnehmen. Zuerst Priscilla Imboden in London.
Häuserpreise sinken um 20%. Mehr Arbeitslose. Briten geben weniger Geld aus. Die Boulevardzeitung Evening Standard wirbt jeden Abend mit neuen Negativschlagzeilen zur Wirtschaft. Die Krise breitet sich in London spürbar aus. Sie trifft zuerst die Bessergestellten. Tausende von Bankern haben ihre Stelle verloren, Immobilienmakler klagen über ihr darbendes Geschäft. Die Luxusläden, die von den hochbezahlten Angestellten der Finanzbranche in der Londoner City leben, klagen, dass ihre Verkäufe sinken. Maßgeschneiderte Anzüge sind nicht mehr so gefragt, sagt einer. Ein Hemdenverkäufer berichtet sogar, dass sein Laden an Tagen, an denen die Börsenkurse tauchen, leer bleibt. Das war in letzter Zeit immer wieder der Fall. Die Bevölkerung sieht sich mit einem steten Fluss schlechter Nachrichten konfrontiert. Besorgnis macht sich breit. Auch wenn sie noch Arbeit haben, beginnen die Leute vermehrt aufs Portemonnaie zu schauen. Sie kaufen weniger. Viele Pubs stünden kurz vor der Schließung, heißt es, weil sie weniger Pints ausschenkten. Im Norden Englands, wo die konkursierte und jetzt verstaatlichte Bank Northern Rock am meisten Kunden hat, können zahlreiche Hausbesitzer ihre Hypothekarzinsen nicht mehr bezahlen. Viele Häuser müssen zwangsverkauft werden. Noch weiter im Norden befinden sich die stolzen Schotten im Schock darüber, dass ihre Royal Bank of Scotland sich genötigt sah, vom britischen Staat Geld zu beziehen. Darüber spricht man dort überall, in Bars, Restaurants und Schuhläden wird berichtet. England versucht nun, sich für die schlechten Zeiten zu rüsten. Kommentatoren geben in den Zeitungen Ratschläge, wie die Engländerinnen und Engländer am besten sparen können und wie man als Büroangestellte beschäftigt wirken kann, auch wenn die Arbeit ausgeht. Etwa den Computer immer angestellt und den Mantel auf der Stuhllehne hängen lassen, auch wenn man eine Weile weggeht. Dies, um die drohende Entlassung möglichst abzuwenden. Frei nach der Devise, die Krise kommt bestimmt und wird alle treffen. Jetzt muss jeder und jede selber schauen, wie er oder sie im Alltag durchkommt.
Priscilla Imboden aus London. Auch in New York stellen die Menschen mehr und mehr fest, dass die Finanzkrise nicht nur die Banker an der Wall Street betrifft. Beat Soltermann.
Die Demonstranten sind verschwunden an der Wall Street. Noch vor kurzem haben sie hier mit Tafeln und in Sprechchören gegen die 700 Milliarden teure Rettung des US-Finanzsystems protestiert. Einige von ihnen verkleidet als Finanzminister Hank Paulson, einer gar als Dollarnote. Verschwunden sind auch die zusätzlichen Sicherheitsleute, die die New Yorker Börse mit grimmigem Blick und Sturmgewehr im Anschlag vor möglichen Eindringlingen bewacht haben. Die Touristen fotografieren wieder sich selbst oder den 3 Tonnen schweren Stier aus Bronze und machen mit ihren Kameras keine Jagd mehr auf Investmentbanker. Dabei bleibt die Lage ernst. Die Menschen, die sich in der Subway, in einem der unzähligen New Yorker Starbucks-Cafés oder abends in der Bar oder am Nebentisch im Steakhouse noch eben über die Fat Cats, die Abzocker von der Wall Street und deren Millionensaläre enerviert haben, merken, wie die wirtschaftlich schlechteren Zeiten nun allmählich auch in ihre Leben schleichen. Die Finanzkrise ist immer deutlicher eine Wirtschaftskrise. Neben den Banken leiden zunehmend auch Unternehmen aus anderen Branchen an einer Wirtschaft, die einfach nicht mehr wachsen will. Und das hat Folgen. Fast jeder und jede weiß von einem Bekannten zu berichten, der seine Stelle verloren hat. Selten habe ich indes jemanden getroffen, der selbst und wegen der Krise entlassen wurde. Klar ist, die Zahl der Arbeitslosen wird noch steigen. Kleinunternehmer, mit denen ich gesprochen habe, beklagen sich unisono über geringere Umsätze, allerdings meistens erst dann, wenn man hartnäckig nachfragt, wer steht schon gerne als Verlierer da. Fast alle Leute machen sich Sorgen um ihre Pensionskassengelder und auch das Problem mit den Häusern ist noch nicht gelöst, das Kernproblem sozusagen. Die Zahl der Zwangsversteigerungen nimmt zu. Die New York Times berichtet, dass in South Jamaica, Queens, einem Arbeiterquartier in der Nähe des Kennedy-Flughafens, ganze Straßenreihen unter den Hammer kämen. In anderen Gegenden des Landes ist es ähnlich schlimm, das berichten TV und Zeitungen, das belegt die Immobilienstatistik. Wirtschaft und natürlich Wahlkampf, das sind die beiden großen Themen derzeit. Während der Wahlkampf in weniger als 2 Wochen vorbei ist, wird die Wirtschaft die Menschen hier noch länger beschäftigen.
Das war Beat Soltermann aus Manhattan. Ob in Mailand, Bologna oder Florenz, überall in Italien sieht es ähnlich chaotisch aus. Hunderte Schüler und Studenten gehen noch immer nicht zum Unterricht, blockieren zum Teil ganze Schulen und Universitäten und das schon seit Wochen. Sie protestieren, weil Silvio Berlusconi das Bildungswesen massiv umgestalten will. Der Premier mag jetzt nicht mehr länger zusehen und will, wenn nötig, die Polizei losschicken. Rolf Pellegrini.
Italiens Erziehungswesen ist aufgebläht, kostspielig und ineffizient. Lehrer und Professoren werden schlecht bezahlt, Schüler und Studenten sind häufig unzureichend ausgebildet, wobei freilich der Arbeitsmarkt, nicht nur der graue der Schattenwirtschaft, vorwiegend wenig qualifizierte Jobs zu Kleinstlöhnen anbietet. Im darbenden Süden findet ein Pöstchen nur, wer über Vitamin B verfügt. Tüchtige und Begabte wandern, wenn sie nur irgendwie können, frustriert aus. zum Nutzen nicht zuletzt auch der Schweiz. Weniger wäre mehr, meint die Regierung, die ohnehin unter Spardruck steht, und daher hat sie vor, überall wie mit einem Fallbeil Ausgaben zu beschneiden. So sollen in den nächsten 5 Jahren 90.000 Lehrerjobs gestrichen und außerdem 45.000 Verwaltungsstellen im Erziehungswesen verschwinden. An der Universität wiederum ist geplant, über 2 Milliarden Schweizer Franken zu sparen. Die Forschung, schon bisher sträflich vernachlässigt, wird zusammengestrichen werden. Zahlreiche Universitätslehrgänge werden wegfallen. Aushilfsdozenten werden en masse ihre Stelle verlieren. Unter den befristet Angestellten sind viele Frauen. Ihr Gehalt ist zwar gering, aber er erlaubt im Tieflohnland so manchen Familien gerade noch über die Runden zu kommen. Die Linksgewerkschaften im Erziehungswesen stark befürchten, dass sie ihren Einfluss verlieren oder an die Wand gedrückt werden. Daher machen auch sie mobil hinter den auf der Straße und in den Aulen protestierenden Schülern und Studenten und Lehrern. Im Zentrum der Anfechtung stehen die Reformpläne für die Primarschule. Statt 3 Lehrern und Lehrerinnen, die sich seit Anfang der 90er Jahre den Unterricht teilten, soll künftig wie in vergangenen Zeiten der Einzellehrer treten und die lieben wilden Kleinen in den Bänken sollen, um die Faschonetis zu bekämpfen, wieder eine Schuluniform bzw. Schulschürze tragen. Nicht mehr die Modewut der Eltern der Knirpse und ihre eigene Imitationssucht sollen ihr Prestige in der Klasse bestimmen, sondern ihre Leistung. Alle sollen sie brav und folgsam sein, hart und gerecht benotet werden und nicht mehr nach den Kriterien der Softpsychologie mit weichen, verständnisinnigen Sätzen beschönigend, freundlich, ermunternd bewertet werden. Da seien Reaktionäre am Werk, meinen einige Kritiker der Schulreform entsetzt. Doch die Mehrheit der Bevölkerung scheint mit Arbeits- und Sozialminister Sacconi einverstanden zu sein, der sagt, der Sessadottismo, die Berufung auf die 68er-Bewegung, das sei der wahre Krebs, an dem Italien leide. Die Demonstranten freilich zählen darauf, dass diese holden Zeiten durchaus noch aktuell attraktiv sein könnten.
Die bürgerlich-demokratische Partei BDP gibt es nun seit 4 Monaten, entstanden als Abspaltung von der SVP. Möglichkeit zu einer Standortbestimmung, wie es der BDP mittlerweile geht, gab es gestern Abend an der ersten Versammlung der Berner BDP. Dabei zeigte sich, eine Partei gründen ist nicht schwer, eine Partei aufbauen hingegen sehr. Sabine Gorsche war an der BDP-Versammlung in Langenthal.
Der Saal ist voll. Wir haben über 300 Leute, die im Moment in diesem Saal sind. Es hat gar nicht mehr Platz. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überwältigt. Es ist schön, seid ihr alle da.
Die Stimmung an der ersten Parteiversammlung der bernischen BDP war stellenweise euphorisch. Für den ebenfalls anwesenden Bundesrat Samuel Schmid gab es sogar eine Standing Ovation. Gute Laune auch bei BDP-Nationalrat Hans Grunder.
Dass das Kind erst 4 Monate alt ist, ist es schon fast erwachsen. Also wir sind auf Kurs und ich beurteile das Ganze als Erfolgsstory, wie es bis jetzt gelaufen ist, insbesondere im Kanton Bern.
Stimmt das? Fakt ist, die BDP ist klein geblieben im Kanton Bern. Sie hat rund 1400 Mitglieder. Zum Vergleich, bei der bernischen SVP sind es rund 20.000. Doch es geht weiter. Bereits gibt es die BDP auch in den Kantonen Graubünden und Glarus und weitere Parteigründungen in den Kantonen Thurgau und Aargau stehen bevor. Nach der Gründungseuphorie hat aber der harte politische Alltag begonnen. Die Mittel fehlen und die Werbung um neue Parteimitglieder geht an die Substanz, bestätigt der Berner BDP-Ständerat Werner Luginbühl.
Eine neue Partei aufbauen, das ist Knochenarbeit, das habe ich gewusst. Und jetzt nach 4 Monaten muss ich feststellen, es ist noch mehr Knochenarbeit, als ich mir gedacht habe. Sehr viele Leute arbeiten daran im Rahmen ihrer Möglichkeiten und wir kommen in kleinen Schritten vorwärts, aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel.
Erschwerend kommt dazu, dass eines der Zugpferde der BDP, Bundesrat Samuel Schmid, seit der Affäre um den ehemaligen Armeechef Roland Naef heftig in der Kritik steht.
Dazu Hans Grunder.
Samuel Schmid, das sind Wechselbäder, das ist so. Aber im Moment ist er wieder in einer Position, dass vor allem die Mitglieder der PDP praktisch unisono der Meinung sind, er müsse bleiben.
Aber nicht nur Bundesrat Samuel Schmid, auch den vier BDP-Nationalräten und dem Ständerat Werner Luginbühl weht unter der Bundeshauskuppel ein rauer Wind entgegen. Noch immer hat die BDP es nicht geschafft, ein weiteres Nationalratsmitglied ins Boot zu holen, um Fraktionsstärke zu erreichen.
Wir haben uns den Zeitraum gegeben bis Ende Jahr und im Moment bin ich der Überzeugung, dass die Chance, dass wir eine Fraktion haben bis Ende Jahr, bedeutend mehr als 50%.
Soweit der Berner BDP-Nationalrat Hans Grunder. Noch bleibt also etwas Hoffnung. Falls die eigene Fraktion nicht zustande kommt, werde man sich einer anderen Fraktion anschließen, wahrscheinlich der FDP. Eine Rückkehr zur SVP-Fraktion schließt Hans Grunder aus. Am 1. November soll nun die BDP auf nationale Füße gestellt werden. Klar ist für Hans Grunder, dass der zukünftige Parteipräsident oder die Präsidentin aus den Kantonen Bern oder Graubünden kommen muss. Wer es sein wird, ist noch offen. Sowohl Hans Grunder als auch Werner Luginbühl lassen sich noch nicht in die Karten blicken. Je nach Wahlausgang wird der Hauptsitz der BDP Schweiz dann in Bern oder in Chur sein.
Stand der Dinge bei der BDP, das war ein Bericht von Sabine Gorsche. Schnee von gestern wird in den Schweizer Alpen immer begehrter. Das zeigt sich nicht nur daran, dass Skiliftbesitzer ihre Masten mit Folien vor der Sonne schützen. Davos geht gar noch einen Schritt weiter. Dort hat die Tourismusorganisation zusammen mit Forschern des Schweizerischen Instituts für Schnee- und Lawinenforschung versucht, Kunstschnee im Tal durch den Sommer zu bringen. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler zu den neuesten Schneeideen.
7 Uhr morgens außerhalb von Davos. In der Dunkelheit türmt sich ein 6 Meter hoher Hügel vor den Forschern des SLF. Ein Bagger schaufelt Sägemehl davon herunter. Unter dem Sägemehl kommt Schnee hervor. Norbert Gruber von der Davoser Destinationsorganisation erklärt, wie es zu diesem eigentümlichen Haufen gekommen ist.
Wir sind im Frühling auf die Idee gekommen, weil vom letzten Winter war noch ein Schneehaufen übrig, den wir nicht gebraucht haben für die Präparation der Langlaufloipe. Und da bin ich dann ans SLF herangetreten und gefragt, ob sie Interesse hätten, etwas zu testen.
Getestet haben die Schneeforscher nun, mit welcher Methode man den wertvollen künstlich hergestellten Schnee über den Sommer hinüber retten kann. Die eine Hälfte haben sie dazu im Frühling mit einem Vlies abgedeckt, wie es auch zum Schutz der Gletscher vor der Hitze verwendet wird. Die andere Hälfte kam unter Sägemehl. Für die erste Auswertung braucht es keinerlei Messgeräte. Das Auge reicht. Denn hinter dem imposanten Sägemehl-Schneehügel ist das vom Vlies bedeckte Häufchen kaum zu sehen.
Ja, ich bin sehr erstaunt. Meine These war schon, dass hier auf 1500 Meter in Davos wahrscheinlich das Sägemehl besser wirkt, aber dass der Unterschied so groß ist, habe ich nicht erwartet.
Sagt der SLF-Forscher Hans-Uli Riener. Das Vlies weise wie eine Sonnencreme die direkte Sonneneinstrahlung ab. Das sei in der Höhe auf dem Gletscher das Wirksamste. In tieferen Lagen hingegen komme es vielmehr auf eine gute Isolation gegen die wärmere Luft an. Und da sei Sägemehl besser. Überrascht ist Riener nicht nur davon, wie viel Schnee den Sommer überlebte.
Auch die Qualität ist sehr überraschend. Der Schnee ist weich und lässt sich wunderbar bearbeiten, auch mit dem Pistenfahrzeug.
Gleich nach den wissenschaftlichen Messungen wird der Schnee von einem Pistenfahrzeug zur Loipe verarbeitet. Bald schlängeln sich 500 Meter weiße Loipe über den braunen Waldboden. Den Praxistest übernimmt der Nationalkaderlangläufer Toni Livers.
Ja, es ist ganz schön zum Laufen hier, der Schnee. Der Ski, der gleitet ganz schön, der Schnee ist schön schnell und von dem her eine super Sache.
Die Begeisterung geht über den guten Schnee hinaus. Bisher mussten die Langläufer um diese Zeit in Skandinavien trainieren. Das könnte entfallen, wenn Davos seine Loipen früher öffnen kann. Davos-Tourismusmann Norbert Gruber.
Die Idee ist mit der ganzen Diskussion und mit der Klimaerwärmung und so weiter, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Langlaufloipe garantieren können oder dass wir zum Beispiel für einen bestimmten Anlass Schnee garantieren können.
Das funktioniere nur mit übersommertem Schnee, denn für die Produktion von künstlichem Schnee braucht es etwa minus 3 Grad. Energie- oder Schneekanonen sparen lässt sich mit der neuen Methode also nicht. Aber sie hilft den Wintersportorten dabei, die Wünsche der Gäste und Sportler besser zu erfüllen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.